Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für diese Nachmittagsstunde. Wir danken dir, dass wir uns nun nicht an allen möglichen Dingen orientieren müssen und sollen, sondern an deinem ewig gültigen Wort. Und wir danken dir, dass dein Wort niedergeschrieben vor 2000 oder 3000 Jahren durch deinen Geist konkretisiert wird in unser Hier und Jetzt, dass dein Wort Ewigkeitscharakter hat, dass dieses Wort uns Licht und Orientierung gibt, auch in der zunehmend dunkler werdenden Endzeit. Und wir danken dir, dass wir so frei und unverboten Gemeinschaft haben dürfen, danken dir für diesen Nachmittag, danken dir für Holger, bitten dich, dass du ihn segnest, dass du ihn ausrüstest und dass du sagst, was du durch ihn gesagt haben möchtest. Und uns gib Ohren, die hören. Und die Bereitschaft, dass wir uns auch unter das Gehörte stellen, dass wir uns von deinem Wort kritisieren lassen und nicht dein Wort kritisieren. Danke für deine Treue und Liebe. Amen.
Ich habe diesmal ausnahmsweise im Vorfeld schon ein Skript ausgelegt. Ich werde durch die Verkürzung des Themas etwas fragmentarisch vorgehen und deshalb ist es gut, wenn Sie das anhand dieses Skriptes nachvollziehen können, wenn ich dann auch wie ein Schmetterling ein bisschen springe und Sie dann also auch immer jeweils wissen, wo ich lande. Und ich dachte mir schon, dass diese Vorbemerkung noch etwas Bewegung in die Versammlung bringt.
Bewegung des Geistes.
Ja, Bewegung des Geistes brauchen wir, nicht nur des Körpers. Ja, ich möchte noch einige Vorbemerkungen zu diesem Thema machen. Das eine: Thema Gemeindeleitung hat natürlich ist ganz stark vom Erfahrungshorizont und den Beispielen her mit meiner persönlichen geistlichen Heimat zu tun. Ist klar. Und deshalb möchte ich dazu zwei Sätze sagen. Ich komme aus einer evangelisch-freikirchlichen Gemeinde. Die Gemeinde heißt schlicht Hasenheide, weil sie in der Hasenheide in Berlin liegt. Diese Gemeinde ist aus einer zeltmissionarischen Arbeit eines Baptistenpastors vor gut 100 Jahren hervorgegangen und ist dann im Lauf ihrer Geschichte eine selbstständige evangelisch-freikirchliche Gemeinde geworden, seit mittlerweile auch schon wieder über 70 Jahren. Sodass ich also aus einer selbstständigen evangelisch-freikirchlichen Gemeinde komme, die 135 Mitglieder hat, und wo der Gottesdienstbesuch bei so mal circa 110 Leuten liegt, die Mittwochsbibelstunde so 50, 60, wir haben Jugendgruppen, Kinderarbeit und Jungscher Arbeit, also Gemeinde im Vollsinn, auch im ganzen Spektrum dessen, was Gemeinde ausmacht. Das sage ich besonders, weil ich angesprochen worden bin darauf, dass ich mal über eine Stunde bei uns sprach. Und das hat im Schwäbischen natürlich eine ganz andere Bedeutung, als wie ich es meinte. Ich meinte die Bibelstunde und alle Schwaben haben natürlich unter Stunde jetzt so eine richtig gemütliche Runde irgendwo zu Hause gesehen und waren sich nicht mehr so ganz so sicher, wie das eben von der Gemeinde bei mir ist. Ich selber bin seit vielen Jahren in der Gemeindeleitung. Unserer Gemeinde steht ein Brüderkreis, jetzt aktuell von 5 Brüdern vor. Und da bin ich mittlerweile seit vielen Jahren auch und habe da eben entsprechend einiges an Kämpfen und Erfahrungen gemacht. Und das spielt natürlich ein Stück in dieses Thema mit rein. Sie selber kommen aus ganz anderen Hintergründen, sind in ganz anderen Kirchen, Denominationen, Gemeinden. Da sind die Strukturen anders. Dessen bin ich mir bewusst. Und ich habe heute nicht vor, in irgendeiner Weise hier in Auseinandersetzung mit verschiedenen kirchlichen Strukturen zu treten. Und ich werde Sie auch hier nicht zu offener Rebellion aufrufen, wenn irgendwo bei Ihnen eine Struktur anders ist, als ich es heute vortragen werde. Ich möchte heute nur eins tun. Ganz schlicht versuchen, einen biblischen Befund mit Ihnen zu erarbeiten. Wie eigentlich, so ganz ursprünglich original von der Bibel her, Gemeindeleitung gedacht ist und gedacht war. Und das können wir dann mal auf unsere Wirklichkeit in unseren Gemeinden legen und dann mal schauen, wie der Vergleich ausfällt. Und was wir dann damit machen, das ist dann eine ganz andere Frage. Das ist das eine. Mir geht es also um schlicht biblischen Befund und nicht hier um irgendeine schwerwiegende revolutionäre Auseinandersetzung mit Ihren persönlichen Gemeindestrukturen, aus denen Sie persönlich kommen. Das Zweite. Ich glaube zutiefst, dass die biblischen Ordnungen für uns immer das Beste sind und auch für unsere Gemeinden. Und dass es darum gut ist, nach der biblischen Ordnung zu leben. Und dass manchmal ein Abweichen von diesen biblischen Ordnungen ganz zu Anfang noch überhaupt nicht als schwerwiegend erkannt wird, aber im Laufe der Zeit zu erheblichen Fehlentwicklungen führen kann und im Regelfall auch führt. Wissen Sie, Sie können in Berlin von diversen Bahnhöfen aus nach Hamburg und nach München losfahren. Und die Gleisführung ist zu Beginn völlig parallel. Und ab irgendeinem Punkt geht es dann massiv auseinander und man landet entweder im Norden oder im Süden. Zu Beginn merkt man das gar nicht. Ja, bei Weichenstellung ist es eben so, zu Beginn sind die Strecken noch ganz nah beieinander. Und dann mit einmal können sie sich massiv woanders hin bewegen. Und ich denke, dass die Kirchengeschichte beweist, dass gerade auch das Thema Gemeindeordnung ein Thema ist, wo wir diese Entwicklung sehr massiv beobachten können und konnten. Dann das Letzte. Ich glaube, dass wir im Rahmen der endzeitlichen Entwicklung immer mehr dahin kommen, dass die Tendenzen des Abfalls, die Verkirchlichungsprozesse, die Durchsetzung mit liberaler Theologie, der Abfall von biblischen Normen immer mehr dahin führt, dass die Gläubigen, die sich noch am Wort Gottes orientieren wollen, immer heimatloser werden. Und ich habe eine Erfahrung in all den Jahren gemacht, dass die Zahl derer, die sich in ihrer Gemeinde mit einmal völlig entwurzelt fühlen, weil sie in vielen Dingen biblisch nicht mehr mitkönnen, dass diese Zahl immens zugenommen hat in den letzten Jahren, wie ein Flächenband. Und dass es eine Entwicklung gibt, dass viele nicht mehr wissen, was sollen sie tun, bleiben wir in unseren Gemeinden, wie orientieren wir uns, wo finden wir noch Gemeinden, die eben am biblischen Maßstab sich noch orientieren. Ganz schwere existenzielle Fragen für viele von denen, die mit Ernst am Wort der Bibel treu Christ sein wollen. Und ich denke, dass im Laufe der Zeit wir eine Entwicklung haben werden, danke, mir fällt das Segnen nämlich zunehmend schwerer, dass wir im Laufe der Zeit eine Entwicklung haben werden, hin zu selbstständigen Gemeinden, zu Hauskreisen. Und dass wir quasi im Raum der Gemeinde wieder ein Stück zu den Anfängen zurückkehren. Angefangen hat das ja mal mit Hausgemeinden, aus denen dann immer weiter sich Gemeinde entwickelt hat und irgendwann mal verkirchlicht ist. Ja, und dann gab es die freikirchlichen Gemeinden und die landeskirchlichen Gemeinschaften in verschiedenen Typenformen, wie auch immer, die immer wieder versucht haben, neu sich biblisch zu orientieren. Und im Laufe der Jahrzehnte sind dann auch all diese Kreise immer wieder von den Verkirchlichungsprozessen eingeholt worden. Und wir haben mittlerweile diese Entwicklungen, dass, auch das ist jetzt eine Erfahrung, die ich gemacht habe, in den letzten Jahren ist vermehrt zur Bildung selbstständiger Gemeinden gekommen ist. Oder auch zu Hauskreisen, die sich dann auch mitunter wieder zu Gemeinden entwickelt haben. Ich halte das für eine im Rahmen der Endzeit durchaus biblische Entwicklung und denke, dass sich die noch verstärken wird. Denken Sie bitte auch daran, im Dritten Reich, einer vorbildhaften, auf die Endzeit auch vorbildhaften Epoche, im Dritten Reich war eine der wichtigsten Aktionen der Nazis, dass viele dieser Gemeinden zwangs zusammengefasst wurden in großen Bünden und dass man dann oben in der Leitung die Personen ausgewechselt hat und dann alles unter die deutschen Christen und unter den Reichsbischof zusammenfassen wollte. Genauso wird es endzeitlich antichristlich auch laufen. Von daher ist mir immer ein bisschen schummrig bei so großen Gemeindebünden, wo klare Hierarchien sind und man nur durch die Auswechslung oben so einen gesamten Verband von Gemeinden mit einmal völlig woanders hin orientieren kann. Und deshalb schätze ich die Gemeindeformen sehr, die sich zwar mitunter zusammenschließen, wo aber die Ortsgemeinde ihre biblische Selbstständigkeit behält
und dann eben nicht einfach nur durch den Austausch in der Leitungsebene gleichgeschaltet werden kann, sondern wo eine Ortsgemeinde sich selber an der Bibel orientieren und entscheiden kann. Und Sie werden sehen auch im Laufe der Ausarbeitung, dass das eigentlich auch das biblische Prinzip ist, der Ortsgemeinde. Gut, so viel zur Vorrede. Ich möchte also jetzt einsteigen in das Thema Gemeindeleitung mit dem ersten Punkt, mit der ersten Aussage. Gemeindeleitung ist biblisch geboten und wird durch Älteste ausgeübt. Titus 1, Vers 5 schreibt Paulus an Titus: Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste einsetzen solltest, wie ich dir geboten hatte. Also Paulus sagt, da fehlt noch was. Da ist noch was nicht in Ordnung. Da fehlt noch die Struktur, dass in jeder Stadt, in jeder Gemeinde am Ort, in jeder Ortsgemeinde Älteste eingesetzt werden sollen, die die Leitung der Ortsgemeinde übernehmen. Apostelgeschichte 14, 23, als sie ihnen aber in jeder Versammlung, in jeder Ortsgemeinde Älteste gewählt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn, an welchen sie geglaubt hatten. Und Sprüche 11, Vers 14, ganz grundsätzlich, wo keine Führung ist, verfällt ein Volk, aber Heil ist bei der Menge der Ratgeber. Es geht also darum, dass wir uns klar machen müssen, eine anarchistische Gemeindestruktur ist nicht biblisch. Und ich weiß das auch von kleineren Gemeinden oder Hauskreisen, die sagen, ach, das brauchen wir alles nicht, wir machen das so alle gemeinsam. Das ist nicht biblisch. Biblisch wäre eine klare Leitungsstruktur durch Älteste, die diesem Kreis, dieser Gemeinde vorstehen. Und diese Ältesten haben jetzt auch die Verantwortung, die Führung zu übernehmen in der Ortsgemeinde. Deshalb Sprüche 11, Vers 14, wo keine Führung ist, verfällt ein Volk, wo man alles nur laufen lässt, wo alles beliebig wird, wo jeder machen kann, was er will. Wo keine Führung ist, verfällt ein Volk. Gemeindeleitung hat von der Bibel her biblische Maßstäbe in der Gemeinde zu verwirklichen und jedem Auswuchern und jeder Fehlentwicklung von der Schrift her zu steuern. Also, wir brauchen Älteste, wir brauchen Leitung in den Gemeinden und wir brauchen Älteste und Leitung, die Führung auch übernimmt und es nicht nur alles laufen lässt. Zweitens, neben dem Begriff Ältester, griechisch Presbyteros, tritt im Neuen Testament die Bezeichnung Aufseher, Episkopos. Diese Begriffe sind austauschbar und bezeichnen denselben Dienst. Ältester bezieht sich auf die Person, Aufseher auf die Funktion des Dienstes. Ich möchte das insoweit ansprechen, weil in der Bibel, im Neuen Testament, eben manchmal von Aufsehern und manchmal von Ältesten die Rede ist. Und noch schlimmer wird es, dass dieses Wort Episkopos für Aufseher in der Lutherübersetzung, protestantisch, und in der Einheitsübersetzung, katholisch, ökumenisch geprägt, dieses Wort Episkopos, Aufseher, durchweg durch Bischof übersetzt wird. Und wir natürlich unter Bischof eine klare Amtsvorstellung in der heutigen kirchlichen Realität haben. Ja, das ist tückisch. Also von daher müssen Sie wissen, wenn Sie in der Lutherübersetzung oder in der Einheitsübersetzung Bischof lesen, dann ist hier im Griechischen das Wort Episkopos, was genauer, besser mit Aufseher übersetzt würde. Und wir stellen also fest, dass wir die Begriffe Aufseher und Ältester in der Schrift für Gemeindeleitung haben. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, ist das dasselbe oder sind es verschiedene Dienste, Funktionen? Dazu schauen wir in Apostelgeschichte 20, 17 und 28. Von Milet aber sandte Paulus nach Ephesus und rief die Ältesten der Ortsgemeinde von Ephesus herüber. Und er sagt zu ihnen in Vers 28, habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher, Episkopoi, gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten. Also, er ruft die Ältesten und sagt, Gott hat euch als Aufseher eingesetzt. Daraus für mich die Schlussfolgerung, die Begriffe Ältester und Aufseher meinen ein und dieselbe Personengruppe, ein und denselben Dienst und sind austauschbar, meinen dasselbe. Das wird bestätigt durch Titus 1, Vers 5 und 7. Deswegen ließ ich dich in Kreta, dass du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir geboten hatte. Und jetzt kommt die Qualifikationsliste für diese Ältesten. Denn der Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter und so weiter. Das heißt also, auch hier sehen wir wieder, dass die Begriffe Ältester und Aufseher für dieselbe Personengruppe austauschbar gebraucht werden. Meint der Begriff Aufseher den Wächter und Verwalter von der Funktion her eher gedacht, so knüpft der Begriff Ältester ursprünglich an das Lebensalter an, wird dann aber in der Gemeinde zur Dienstbezeichnung und als Dienstbezeichnung entfällt zwar der strenge Bezug auf ein fortgeschrittenes Lebensalter. Es definiert sich nicht mehr nur so vom Alter her. Ja, also da sind Älteste der Gemeinde nicht berufen ab 70. Diese Komponente fällt im Rahmen der Dienstbezeichnung, tritt sie zurück. Aber sie fällt natürlich nicht ganz weg. Aspekte wie Reife, Erfahrung und Autorität bleiben in diesem Dienstbegriff Ältester enthalten. Und deshalb schreibt Paulus auch in 1. Timotheus 3, Vers 6, dass so ein Ältester kein Neubekehrter, kein Neuling sein soll, weil der sich dann aufbläht und in das Gericht des Teufels fallen könnte. Was ist das Gericht des Teufels? Hochmut, Überhebung und dann entsprechend der Absturz. Und wenn ein Neubekehrter, ein Neuling in der Gemeinde gleich reingehieft wird in die Leitungsebene, dann ist die Gefahr eben groß, dass da viel Luft reinkommt und jemand dann stolz wird, sich überhebt und dann eben geistlich erheblichen Schaden nimmt. Deshalb sagt Paulus klipp und klar, kein Neuling, kein Neubekehrter. Also ein Ältester soll einer sein, der im geistlichen Leben eine gewisse Reife, Erfahrung und Autorität besitzt. Und deshalb immer ganz gefährlich, wenn so Leute, die so richtig als hier bin ich, reinkommen in die Gemeinde und vielleicht auch ganz was hermachen von ihrer Vergangenheit oder von ihrem Auftreten, wenn man die zu schnell in diese Leitungsebene hineinnimmt. Das ist gefährlich. Die brauchen Begleitung, aber sie brauchen eben auch einfach Zeit, um Erfahrungen mit Gott zu machen, zu wachsen und zu reifen und sollten nicht vorschnell in diese Ebene hineingehieft werden. Was auch wichtig ist, diese Dienste, Ältester, Aufseher, austauschbar, finden alle auf der Ebene der Ortsgemeinde statt. Es geht immer darum, in jeder Gemeinde diese Ältesten und Aufseher einzusetzen. Es geht also hier nicht um eine Funktion eines Bischofs, der übergeordnet über so einen ganzen Bezirk dann die Aufsicht führt, sondern überall im Neuen Testament haben wir die Autonomie der Ortsgemeinde und deshalb hat jede Ortsgemeinde ihre eigenen Ältesten und Aufseher. Und die Autonomie obliegt also jeder einzelnen Ortsgemeinde selbst. Deswegen gab es Kontakte und gerade die apostolische Linie war ja im Anfang auch noch sehr stark. Da hatte ja Paulus dann auch immer wieder einiges aufzuräumen in den Gemeinden. Aber es bleibt bei dem Grundprinzip Autonomie der Ortsgemeinde und Aufseher, Älteste in jeder Ortsgemeinde und nicht übergeordnet für so einen ganzen Bereich von Ortsgemeinden. Drittens, von der Gemeindeleitung der Ältesten, der Aufseher zu unterscheiden, sind die Diakone, deren Dienst mehr praktische und unterstützende Funktion hat. Philipper 1, Vers 1, Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, und jetzt kommt der Adressat, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern, also den Episkopoi und den Diakonen. Wir haben also hier, Paulus schreibt erst die ganze Ortsgemeinde in Philippi an und dann spricht er besonders die beiden Dienstgruppen in der Gemeinde, in der Ortsgemeinde an. Und diese beiden Dienstgruppen sind die Aufseher und Ältesten und die Diakone. Das sind diese beiden Dienstgruppen, die in der Ortsgemeinde ihren Dienst tun. 1. Timotheus 3, 2 und 8, da schreibt Paulus auch in den wachsenden, sich nun organisierenden Ortsgemeinden, welche Voraussetzungen denn für die Dienste in der Gemeinde erforderlich sind. Und da spricht er auch nur zwei Gruppen an. Der Aufseher nun, und dann kommt die Qualifikationslinie, und dann ab Vers 8, die Diener, die Diakonen desgleichen, und dann kommt deren Qualifikationslinie. Also zwei Dienstgruppen in der Ortsgemeinde. Angefangen hat das in Apostelgeschichte 6, den Versen 2 bis 6. Die Zwölfe aber beriefen die Menge der Jünger und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes verlassen und die Tische bedienen. Also es gab Stress in der Gemeinde. Da wurden einige Leute in ganz praktischen Versorgungsfragen übersehen. Da hat es organisatorisch, praktisch an etlichen Stellen gehakt. Und jetzt war die Frage, ob Petrus und Co. nun also sagen, also da müssen wir uns jetzt mit beschäftigen und das mal durchorganisieren und in die Hand nehmen. Und da sagen sie, nein, das würde uns von unserem eigentlichen Dienst, nämlich die Verkündigung des Wortes Gottes und das Gebet, davon würde es uns abziehen. Für diese Dinge brauchen wir Ergänzung, brauchen wir Zuarbeit, brauchen wir Hilfe. Und so entstand der Dienst der Diakonen, die sehr weit gehen konnten. Das ist jetzt nicht mein Thema, über die Diakonen zu sprechen, aber die können ganz weitgehende Dienste tun. Philippus und Stephanus zum Beispiel haben auch evangelistisch gearbeitet. Ja, also das hat nicht nur was mit Arbeit in der Küche zu tun, sondern Diakon kann auch gehen in ganz geistlich nach außen wirkende Aufgaben. Ist aber zu unterscheiden von dem Dienst der Ältesten und Aufseher in der Gemeindeleitung. Viertens, Gemeindeleitung wird nicht durch eine Einzelperson, sondern durch ein Team von Ältesten ausgeübt, bei der sich alle Ältesten die gleiche Position, Autorität und Verantwortung teilen. Jesus hat 12 Männer erwählt, denen er die Aufgabe der gemeinsamen Leiterschaft gab. Jakobus wies die Kranken, Jakobus 5, Vers 14 an, die Ältesten, also Mehrzahlform, der Gemeinde zu rufen. Paulus setzt am Ende seiner ersten Missionsreise in jeder einzelnen Gemeinde, das steht im Singular, Älteste steht im Plural ein. Und Paulus rief die Ältesten, Plural, der Gemeinde in Ephesus, Singular, zusammen. Also überall haben wir denselben Tatbestand, Ortsgemeinden, und denen wird eine Gruppe, eine Mehrzahl von Ältesten zugeordnet. Es geht nie darum, der Älteste der Gemeinde in Ephesus, sondern die Ältesten der Gemeinde in Ephesus. Es war also immer eine Mehrzahl von Ältesten. Wir lesen nicht in der Bibel, wie viel, aber es waren mehr als einer. Das steht fest. Und der Gegenentwurf heute weitgehend ist der Ein-Mann-Betrieb. Und wir haben das in unserer Gemeinde auch gehabt, in der Gemeinde Hasenheide. Unser Gemeindegründer Heinrich Grossmann war eine immens starke Persönlichkeit. Der hatte eine Vollmacht, da sind in der Gemeinde, sind da 1000 Leute und mehr gewesen in den Versammlungen. Der hat eine unglaubliche Vollmacht gehabt. Aber der Nachteil einer starken Persönlichkeit, neben ihm konnte keiner wachsen. Da ist niemand hochgekommen. Und als in den 50er Jahren, 1954, Heinrich Grossmann verstarb, da stand eine große Gemeinde da am Sonntagmorgen und fragte sich, was machen wir denn jetzt? Und ich habe es noch erlebt, dass, ich schäme mich, ja, also bitte nicht weitererzählen, das machen wir jetzt hier unter uns, das ist eine Schande für unsere ganze Gemeinde, dass an einem Sonntagmorgen, ich als Kind war dabei, vorne ein Stuhl stand, auf dem Stuhl ein Tonband und eine Predigt abgespielt wurde bei einer großen Versammlung.
Weil er gestorben war.
Ne? Er war nicht mehr da und jetzt war mit einmal, wer kann das machen? Also starke Persönlichkeiten, so toll sie sind, wenn die sich nicht entsprechend zurücknehmen, dann ist die Kehrseite, da kommt niemand anders mehr hoch. Und wenn die da mal nicht da sind, da gibt es niemand mehr, der das übernimmt. Da kann keiner wachsen, da kann sich keiner entwickeln. Wir haben dann die Situation gehabt, 1983, dass wir uns von unserem damaligen Prediger trennen mussten. Da hatten wir eben auch im Wesentlichen diesen Ein-Mann-Betrieb und keinen neuen Prediger gefunden haben so schnell, weil wir mittlerweile eine selbstständige Gemeinde waren und nicht auf irgendein Ausbildungsseminar zurückgreifen konnten, wo wir die Leute also einfach dann nehmen konnten. Und ich weiß noch, wie sich dann eine Brüderversammlung gebildet hat und wie dann die Älteren, die noch unter dieser Grossmann-Ära aufgewachsen waren, richtig den Flattermann hatten, was sollen wir denn jetzt machen? Und wir Jüngeren, damals so Anfang 20, wir hatten im Rahmen der Jugendarbeit gelernt, jeden Samstag eine deftige Bibelarbeit zu machen. Und das über Jahre hinweg. Da haben wir in unseren Kellerräumen knackige Bibelarbeiten gemacht und daran gelernt. Und wir haben also, vielleicht auch Vorrecht der Jugend, aber relativ gelassen diese Situation gesehen. Und dachten, das ist nichts Besonderes. Wie eine Jugendstunde machen wir das halt auch. Wie wir an der Bibel arbeiten, das haben wir gelernt über Jahre im Rahmen der Jugendarbeit. Und jetzt haben wir die Situation, dass wir seit 1983 keinen festen Pastor bei uns in der Gemeinde haben und dass die Mehrheit der Gemeinde auch keinen mehr will. Und sagt, es ist so toll, ein solches Spektrum zu haben an Brüdern, die daran wachsen können und diese Vielfältigkeit in der Verkündigung, dass wir nie wieder zu diesem Ein-Mann-Betrieb zurück wollen. Das hat auch Nachteile. Ja, es braucht, in der Seelsorge hat es Nachteile. Es hat Nachteile, dass bestimmte Dinge nicht bei einer Person, wenn manchmal die Fäden so zusammenlaufen. Es hat auch Nachteile. Aber die ganze Gemeinde möchte, da sind wir uns alle einig, nie wieder zu diesem Ein-Mann-Betrieb zurück. Die Vorteile der kollektiven Leiterschaftsform der mehreren Ältesten ist zum Beispiel Ausgleich der Schwächen des Einzelnen, Ergänzung, Korrekturmöglichkeit, Ausgleich der Arbeitsbelastung. Wir haben bei uns im Brüderkreis immer die Situation, irgendeiner hängt gerade mal durch. Das ist ganz komisch, dann übernimmt der andere ein bisschen mehr die Vorhand. So wie beim Radfahren, ja. Irgendeiner geht dann immer nach vorne, die anderen fahren im Windschatten. So ändert sich das immer wieder irgendwie ganz organisch. Und unter anderem wird dadurch auch vermieden, dass wenn der eine, der der Gemeinde vorsteht, wenn der ein geistliches Tief hat oder wenn der verführt wird von Satan an einer bestimmten Stelle, dass dann nicht die ganze Gemeinde zusammenbricht oder mit in diese Verführung reingerissen wird. Weil eben nicht nur einer, sondern eine Gruppe von Ältesten da ist. Und wenn einer da abdreht oder einer verführt wird oder einer irgendwo einbricht, dann sind die anderen noch da und können das ausgleichen. Und da wird nicht die ganze Gemeinde in diese Linie der Verführung mit reingerissen. Großer Vorteil der kollektiven Leiterschaftsform. Natürlich hat diese kollektive Leiterschaftsform auch Nachteile. Sie verlangt ein hohes Maß an Geduld, Korrekturfähigkeit und Liebe und Selbstbeherrschung. Also mir würde es oft mehr gefallen, wenn ich einfach nur sagen könnte, wir machen das jetzt so. Rum. Aber ob das immer gut gewesen wäre? Ganz sicher nicht. Wie oft haben wir erlebt, dass eben gerade im Zusammenwirken des brüderlichen Ringens über bestimmten Themen, dann Gottes Wille auch erfahren wurde. Und nicht einer mit irgendeiner spontanen Entscheidung durchpreschen konnte. Aber mitunter ist es auch schwierig, denn es ist eine höhere Trägheit bei der Entscheidungsfindung. Ja, man kann eben nicht einfach sich hinstellen und sagen, das ziehen wir jetzt mal durch. Sondern immer dieser Prozess, es miteinander durchzubeten, durchzuringen an der Schrift. Das ist manchmal ziemlich anstrengend. Obwohl Älteste gemeinsam als Team handeln, und das ist jetzt ein Zitat aus dem empfehlenswerten Buch von Alexander Strauch über biblische Ältestenschaft, obwohl Älteste gemeinsam als Team handeln und ihnen die gleiche Autorität und Verantwortung hinsichtlich der Gemeindeleitung obliegt, unterscheiden sie sich alle in ihrer Begabung, Bibelkenntnis, Führungsqualität, Erfahrung oder auch Hingabe. Aus diesem Grund treten unter den Ältesten natürlicherweise diejenigen als Führer und Lehrer der übrigen Ältesten hervor, die besonders begabte Führer und Lehrer sind. Die Römer bezeichneten das als primus inter pares, was so viel wie Erster und dergleichen bedeutet. Und das wird auch biblisch deutlich bei den Jüngern. Jesus erwählt die 12. Und dann haben wir bestimmte Gelegenheiten, bei denen sind nur Petrus, Jakobus und Johannes dabei. Da war also so eine Gruppe nochmal von dreien. Und dann läuft es in einer bestimmten Aufgabenstellung auf Petrus alleine dann auch hinaus. Also wir haben diese Abstufung innerhalb des Zwölferkreises biblisch auch. Fünftens, Gemeindeleitung ist den Männern zugeordneter Dienst. Also als ich das letzte Mal dieses Seminar gemacht habe, war an diesem Punkt der Rest des Abends gelaufen. Ich habe hier heute nicht das Thema die Stellung der Frau in der Gemeinde. Aber dieses Thema wäre es wert, unter dem Oberthema biblische Maßstäbe kontra Zeitgeist auch behandelt zu werden. Aber ich dachte, irgendein heißes Eisen kann ich auch mal liegen lassen. Von daher mussten wir hier noch nicht alles machen. Aber eins ist klar, es gibt, glaube ich, kaum einen anderen Bereich, wo der Zeitgeist so massiv in die Gemeinden eingedrungen und von den biblischen Grundlinien weggeführt hat, wie in der Frage der Stellung der Frau. Hier beachte ich dieses Thema nur im Rahmen des Oberthemas Gemeindeleitung. Und da schreibt Paulus in 1. Timotheus 2, Vers 12, ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, noch über den Mann zu herrschen, sondern still zu sein. Wir haben also zwei Begriffe. Lehren und über den Mann herrschen. Das fasst man griffig zusammen, indem man sagt, die Lehr- und Leitungsfunktion in der Gemeinde ist von Gott her dem Mann zugeordnet. Nicht, weil die Frauen dazu zu doof wären, nicht, weil die Frauen weniger wert wären, sondern weil das göttlicher, biblischer Schöpfungsordnung entspricht. In 1. Korinther 11, Vers 3 finden wir auch einen gewissen Hintergrund dafür. Sicherlich nicht den einzigen, aber einen wesentlichen. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Das Haupt der Frau, aber der Mann. Des Christus Haupt, aber Gott. Wir haben hier also eine Linie von Hauptschaft. Der Vater ist das Haupt Jesu Christi. Jesus Christus ist das Haupt des Mannes, der Mann ist das Haupt der Frau. Das bedeutet, wir haben eine Hauptschaftsordnung in der unsichtbaren Welt, Vater und Sohn, und wir haben eine Hauptschaftsordnung in der sichtbaren Welt, Mann und Frau. Und die Hauptschaftsordnung in der sichtbaren Welt, Mann und Frau, soll etwas darstellen und widerspiegeln von der Hauptschaftsordnung der unsichtbaren Welt, Vater und Sohn. Und das Bindeglied zwischen unsichtbarer und sichtbarer Welt ist die Hauptschaft Christus auf den Mann. Ne? Das ist quasi, da springt es dann von der einen Dimension eine weiter runter. Und diese Hauptschaft des Mannes soll also etwas darstellen von der Hauptschaftsbeziehung zwischen dem Vater und dem Sohn. Und was wir menschlich geprägt durch feministisches Gedankengut als Abwertung, als schlecht, als unglaublich empfinden, ist es nicht. Es ist eine Platzanweisung, die, wenn wir sie an Jesus beobachten, doch überhaupt nichts Negatives hat. Oder schon mal auf den Gedanken gekommen, Jesus zu bedauern, dass der Vater sein Haupt ist? Hat Jesus dagegen aufbegehrt? Hat Jesus gesagt, das ist ja ungerecht und ist ja, ich bin ja eingeschränkt und bin ich nichts wert? Oder da sehen wir doch an dieser göttlich gelebten Beziehung von Hauptschaft, wie Gott das meint. Das ist nichts Negatives, nichts Abwertendes. Mann und Frau sind gleichwertig, aber nicht gleichartig. Und Gott hat deshalb Mann und Frau unterschiedliche Stellungen im Rahmen seiner Schöpfung und seiner Gemeinde zugewiesen. Und die sollen wir einnehmen. Und Hauptschaft ist auch eine große Verantwortung, nur mal nebenbei gesagt. Also, die Lehr- und die Leitungskompetenz in der Gemeinde wird von Gott dem Mann zugeordnet. Deshalb haben wir in der Qualifikationslinie aus 1. Timotheus 3, Vers 2, auch in der Parallelstelle Titus 1, Vers 6, die Aussage, der Aufseher nun muss untadelig sein, Mann einer Frau. Und hier steht jetzt nicht der unbestimmte Artikel, Mann einer Frau, sondern hier steht das Zahlenwort für eins. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, das Zahlenwort steht hier, nicht der unbestimmte Artikel, also nicht Mann einer Frau, sondern Mann einer Frau. Das ist die Aussage. Also es geht hier gegen die Vielweiberei an der Stelle. Aber in unserem Zusammenhang der Stellung des Mannes wird deutlich, bei den Qualifikationsmerkmalen für den Aufseher heißt es Mann einer Frau und eben nicht Frau eines Mannes. Ja, ist dem Mann zugeordnet. Deshalb sind Gemeindeleiterinnen, Pastorinnen, Predigerinnen nach meiner festen biblischen Überzeugung, ich weiß nicht, wie man das da wegkriegen soll, nicht im Rahmen der biblischen Ordnung. Natürlich kann man darüber reden, was ist Lehren, was ist über den Mann herrschen, was gehört zur Lehr- und Leitungsfunktion. Da gibt es ganz sicher viele Bereiche, wo man im Einzelnen sich fragen muss, fällt das da drunter oder nicht? Und wo man dann möglicherweise auch unterschiedlicher Meinung sein kann. Ganz sicher. Aber die exponierten Stellungen schlechthin zu predigen und der Gemeinde vorzustehen, die sind mit Sicherheit davon erfasst. Und nur um diesen Themenbereich geht es mir heute. Sechstens, der Älteste, der Aufseher, muss für diesen Dienst biblisch qualifiziert sein. Ich habe die Texte Ihnen im Skript abgedruckt, in 1. Timotheus 3, 2 bis 7 und in Titus 1, 5 bis 9, eine ganze Liste von Qualifikationsmerkmalen, die der Älteste, der Aufseher erfüllen soll, der diesen Dienst tut. Die kann ich mir jetzt im Einzelnen nicht angucken, da fehlt die Zeit, ganz klar. Ich möchte nur ganz wenige kurze Anmerkungen machen für besonders haarige Fragestellungen. Untadelig ist ein Merkmal. Untadelig. Und das ist schon gleich das erste Merkmal. Der Aufseher nun muss untadelig sein, in 1. Timotheus 3, Vers 2. Und da ist für die meisten von uns doch schon Schluss. Können wir doch schon uns verabschieden, oder? Also, untadelig meint nicht sündlos. Denn solch einen Mann gibt es nicht. Solch eine Frau gibt es auch nicht, aber das ist jetzt nicht das Thema. Solch einen sündlosen Mann gibt es nicht. Und deshalb kann untadelig nicht gleichbedeutend sein mit sündlos. Müssen wir erstmal zur Kenntnis nehmen. Sondern dieses untadelig ist der Überbegriff sozusagen, hinter dem wir uns einen Doppelpunkt denken können, und der dann, dieser Begriff, durch die nachfolgenden Eigenschaften konkretisiert, ausgefüllt wird. Was Paulus darunter jetzt versteht. Weitere Anmerkung. Mann einer Frau. Ich habe ja gesagt, hier steht nicht der unbestimmte Artikel, sondern hier steht das Zahlenwort, einer, betont. Mann einer Frau heißt also nicht, dass ein Ältester verheiratet sein muss. Mann einer Frau betont das Zahlwort. Älteste müssen nicht verheiratet sein. Wenn sie aber verheiratet sind, sollen sie in treuer Einehe leben. Demzufolge müssen sie auch keine Kinder haben. Wenn sie aber Kinder haben, haben sie diese mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung zu halten. Also nicht, dass man Kinder hat und dass man verheiratet ist, ist die Voraussetzung. Sondern, wenn man verheiratet ist, treu mit einer. Wenn man Kinder hat, dann die auch entsprechend in Ehrbarkeit zu Hause zu erziehen. Drittens, der Ausdruck die gläubige Kinder haben, ist auch wieder so ein Merkmal, wo schon einige ganz große Bauchschmerzen gekriegt haben. Sagen, oh, ich muss raus aus dem Leitungskreis, mein Kind ist nicht gläubig. Die gläubige Kinder haben, dieser Ausdruck, der hier steht, Pistos, den kann man nicht nur mit gläubig übersetzen, sondern der hat ein ganzes Spektrum an Übersetzungsmöglichkeiten. Dieses Wort Pistos kann man auch mit treue, zuverlässige Kinder übersetzen. Dem Zusammenhang nach wird der Gegensatz nicht zwischen gläubigen und ungläubigen Kindern aufgebaut, sondern zwischen gehorsamen, respektvollen Kindern einerseits und zügellosen, außer Kontrolle geratenen Kindern andererseits. Dabei geht es, bitte auch das ist wichtig, nur um Kinder, die noch der väterlichen Erziehungsvollmacht unterstehen. Was mit unseren Kindern ist, die nicht mehr zu Hause sind und volljährig irgendwo sind, dafür haben wir keine Verantwortung mehr. Wer diese Anforderung so interpretiert, dass ein ältester Gläubige, also wiedergeborene Kinder haben müsste, legt dem Vater eine unerträgliche Last auf. Selbst die besten christlichen Väter können doch nicht garantieren, dass ihre Kinder gläubig werden. Das haben wir doch nicht in der Hand. Wir können doch unsere Kinder nicht zu Christen erziehen. Gott hat keine Enkel. Und ich denke an Samuel. Der hatte zwei Kinder, die leider überhaupt nicht in seiner Linie lagen. Und gerade weil die so mies waren, ist dann auch das Königtum in Israel so verlangt worden. Also, es geht auch bei diesem Merkmal schlicht darum, dass ein Ältester seiner eigenen Familie wohl vorstehen muss, wenn er eben auch der Gemeinde vorstehen soll. Wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Das ist das, worum es hierbei geht. Und das Letzte, was ich jetzt hier noch ansprechen möchte, der Älteste sollte lehrfähig sein. Sollte also mit dem Wort Gottes zusprechen und die Widersprechenden überführen können. Er muss aber nicht in Wort und Lehre arbeiten. Das ist der Umkehrschluss aus 1. Timotheus 5, Vers 17. Schauen wir mal, was ich mir dabei gedacht habe. Die Ältesten, 1. Timotheus 5, Vers 17, die Ältesten, welche wohlvorstehen, lasst doppelter Ehre würdig geachtet werden. Besonders die da arbeiten in Wort und Lehre. Das heißt, es gibt auch Älteste, die nicht arbeiten in Wort und Lehre. Denn besonders die Ältesten, die in Wort und Lehre arbeiten, die soll man doppelter Ehre wert erachten. Besonders, das heißt also gerade im Umkehrschluss, nicht alle. Also ein Ältester sollte in der Schrift gegründet sein, dass er im persönlichen Gespräch mit anderen von der Bibel her zusprechen und korrigieren kann. Ganz sicher. Das ist lehrfähig. Aber das bedeutet nicht, dass ein Ältester einer Gemeinde zwingend berufen sei, den Dienst der Wortverkündigung zu haben. Das ist nicht die Voraussetzung. So, den restlichen Punkt jetzt im Schnelldurchgang. Siebtens, Gemeindeleitung ist Hirtendienst. Das wird, auf dem Skript habe ich das beschrieben, jetzt natürlich mit einigen Eigenschaften gefüllt. Jesus ist der Oberhirte und die Ältesten, die Aufseher der Gemeinde, sind quasi die Unterhirten und sollen so wie Jesus als der gute Hirte, als die Unterhirten im Geist und im Sinne Jesu Hirtendienst tun. Ganz wichtig, achtens, es geht um Dienst, nicht um Herrschaft. Diese Machtfrage, ist eine, die sich in manchen Gemeinden geradezu zerstörerisch auswirkt. Wenn Menschen, die Machthunger haben und Freude haben an der Ausübung von Macht, in die Stellung von Ältesten und Gemeindeleitern kommen und dann alles andere in der Gemeinde platt machen und rausdrängen. Ganz, ganz üble Sache. Darum sagt Petrus in 1. Petrus 5, Vers 3, nicht als die da herrschen über ihre Besitztümer, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Also der Älteste zeichnet sich nicht dadurch aus, dass der hier steht und sagt, du das und du das und du das und du das, sondern indem er selbst mit seinem Leben vorbildhaft hineinwirkt in die Gemeinde. Markus 10, 42 bis 45, als Jesus sie herzugerufen hatte, spricht er zu ihnen, ihr wisst, dass die, welche als Regenten der Nationen gelten, über dieselben herrschen und ihre großen Gewalt über sie üben. Aber also nicht unter euch, sondern wer irgend unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer irgend von euch der Erste sein will, soll aller Knecht sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ganz anderer Geist. Der Älteste ist nicht der kleine Papst, der Herrscher. Neuntens, der Dienst ist erstrebenswert. 1. Timotheus 3, 1. Das Wort ist gewiss, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Das ist was Gutes, was Schönes. Aber Achtung, Motiv. Wenn Leute das tun, weil sie endlich mal auch was sein wollen, sich in die erste Reihe schieben wollen, sich profilieren wollen, sich darstellen wollen, dann ist es verkehrt. Und deshalb ist es im Regelfall in der Gemeinde doch immer so, dass wir große Vorsicht haben, wenn jemand kommt und sagt, hier bin ich, ich würde gerne. Sagt man natürlich nicht so plump, macht man geschickter, ne? Haben wir ganz geschickte Mechanismen, wie wir das vermitteln können. Sondern da, wo sich Menschen bewährt haben, werden die eben von den Ältesten der Gemeinde angesprochen und gefragt, meinst du nicht, dass das ein Dienst für dich wäre? Und dann darf man sagen, ja, ist ein schöner Dienst, ist ein erstrebenswerter Dienst, aber nicht zur persönlichen, fleischlichen Profilierung. Zehntens, zu diesem Dienst beruft der Heilige Geist durch die Ältesten und die Gemeinde. Das lest an den Stellen, das erörtere ich jetzt nicht weiter. Und elftens, die Gemeinde soll sich den Ältesten unterordnen und sie in Liebe achten. Hebräer 13, 17, gehorcht euren Führern und ordnet euch unter, denn sie wachen über eure Seelen, als die da Rechenschaft geben sollen. Auf dass sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, das wäre für euch nicht nützlich. Das bedeutet, die Gemeinde soll sich ganz bewusst, wir haben auch noch andere Stellen mit den Jüngeren, die sich auch bewusst dann unterordnen sollen und dass wir in Frieden sein sollen. Ganz bewusst gilt es, sich den Gemeindeleitern, den Ältesten unterzuordnen. Aber auch das hat eine Grenze. Die Grenze findet sich in Apostelgeschichte 5, Vers 29. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir sollen uns der staatlichen Obrigkeit ja auch unterordnen. Aber als diese staatliche Obrigkeit von Petrus verlangt, jetzt Gusche halten, nichts mehr über Jesus sagen, da sagt der, ich ordne mich ja gerne unter, aber man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das gilt auch in der Beziehung zu den Ältesten. Gerade da in den Gemeinden, wo Älteste und Aufseher mittlerweile eben nicht mehr biblische Positionen vertreten. Da können wir uns dieser unbiblischen Leitung natürlich nicht unterordnen. Sondern da gilt es, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Aber Achtung, nicht jeder kleine biblische Punkt, den wir anders sehen als die Ältesten, darf uns dazu berechtigen zu sagen, mache ich nicht. Es muss sich hier schon um Dinge von einigem Gewicht handeln, wo wir wirklich sagen können, das ist mit der Schrift vor Gott, mit dem Gewissen nicht vereinbar. Dann müssen wir widerstehen und Gott mehr ehren als den Menschen. Da gilt nicht Unterordnung, sondern da gilt Kämpfen, Hinstehen, Zeugen für den Herrn.
Lieber Vater, wir sind Teile deiner Gottesfamilie. Und darum bist du immer der Herr und das Haupt. Und wir dürfen die sein, die du beauftragst und die du gebrauchst, um deine Heilsziele an einem ganzen Universum zu erreichen. Und dazu bereitest du jeden Einzelnen von uns vor. Und dazu hast du jeden Einzelnen von uns in eine bestimmte Umgebung gesetzt. Sei es eine freie Gemeinde oder sei es die Evangelische Landeskirche oder eine andere Kirche, was auch immer. Du bist es, der uns darin führt, und nun bitten wir dich, dass du uns auch darin immer leitest, sodass wir erkennen, wo wir zu lernen haben, wo du uns zubereiten willst für Aufgaben, die vielleicht erst, wenn wir bei dir im Lichte sind, uns als Glieder am Leibe deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, zukommen. Und auf diese einzelnen Aufgaben, die heute schon in deinem Herzen sicher festgelegt sind, bereitest du jeden von uns auf seine Weise vor. Und das schenke, dass wir das erkennen und uns darum in der Umgebung, in der wir sind, von dir geführt wissen und uns auch führen lassen. Und so danken wir für alles, was wir hier hören und lernen, was wir einander erkennen und wo wir den anderen in engen oder in weiten sehen und wo wir uns untereinander helfen können. Nun gib Gnade auch dafür, dass wir all das, was wir in dieser Woche gehört haben, doch als einen reichen Schatz mit hineinnehmen in unsere engere Umgebung, in unser Glaubenswachstum und dass unser innerer Mensch daran reift. Und so danken wir für die Brüder und alle die Zeit, die sie uns gewidmet haben, für alles, was dein Wort uns durch sie sagt, und lass es uns aufnehmen, erkennen und für uns und unser Wachstum nutzen. Und dabei mögest du durch den Heiligen Geist uns helfen. Amen.